Niemand würde in einen Zug steigen, wenn laut Statistik 30, 40, 50% dieses Modells aus der Kurve fliegen. Die Scheidungszahlen, was die Ehe betrifft, sind bekannt. Christiane Florin wählt diese Zugmetapher in ihrem Buch Die Ehe, ein riskantes Sakrament. Christiane Florin ist heute bei uns zu Gast. Frau Florin, warum steigen denn noch so viele Menschen auf den Ehezug auf, obwohl der so häufig gegen die Wand fährt?
Weil jeder, der die Ehe eingeht, glaubt, dass er eben nicht scheitern wird, dass es bei ihm anders laufen wird. Jeder sagt ja, ja klar, ich kenne das Risiko, aber wir zwei, wir werden das schaffen. Natürlich werden ja Ehen heute nicht mehr eingegangen aus Konventionen, weil man nur als Verheiratete eine Wohnung bekommt oder nur als Verheiratete Kinder bekommen kann, sondern sie werden ja aus Liebe geschlossen. Also Ehe hat heute ganz viel, viel stärker als früher mit unseren Vorstellungen von Glück und von einem gelingenden Leben zu tun. Ja, und wer heute heiratet, der tut das ja wirklich aus freiem Willen und aus Liebe. Und Liebe ist immer ein großes Risiko, aber eben auch ein großer Reiz.
Die Liebe kann auf die Ehe verzichten, aber die Ehe auf die Liebe nicht. Das schreiben Sie ja kühn in Ihrem Buch auch. Sie deuteten es bereits an, über Jahrhunderte hat die Ehe das aber erfolgreich getan. Die Vernunftehen, die waren bei unseren Vorfahren ja ein Erfolgsmodell. Zum Glück war da keine Liebe im Spiel, sonst hätten sich meine Großeltern zum Beispiel noch im hohen Alter scheiden lassen.
Was heißt, zum Glück war da keine Liebe im Spiel? Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass in diesen Ehen, die aus sogenannter Vernunft geschlossen wurden, auch sehr viel gelitten wurde. Gerade die Frauen haben, glaube ich, sehr darunter gelitten, weil die Männer sich ja immer schon etwas mehr Freiheit genommen haben. Wenn man jetzt an die Romanwelt denkt, an Madame Bovary, eine Frau, die in ihrer langweiligen Ehe leidet, die sich ihren Geliebten nimmt und dafür dann letztlich mit dem Tode bestraft wird. Es ist sicher ein sehr zugespitztes Beispiel, aber daran sieht man natürlich, dass uns diese Rückgriffe in die Vergangenheit eigentlich für heute nur noch sehr wenig sagen, außer dass wir es so bitte nicht machen sollen. Also ich glaube, es nützt nichts zu sagen, in früheren Zeiten die Vernunft eher, als die Liebe noch keine so große Rolle spielt oder gar keine Rolle spielt, da war doch alles viel besser. Hauptsache, die Ehen haben gehalten. Das ist ja gerade der Punkt. Wir sind ja heute nicht mehr damit zufrieden, dass eine Ehe nur hält, dass man nur noch die Fassade aufrecht erhält und dahinter eben kein positives Gefühlsleben mehr stattfinden kann. Also deshalb glaube ich, an die Vergangenheit zu erinnern, das hat ja übrigens auch die Kirche sehr lange gemacht. Das nützt nichts. Die Ehen waren früher nicht besser, sie haben nur länger gehalten.
Sie waren nicht besser, aber sie waren vielleicht auch nicht schlechter. Denn heute, und das ist das große Problem, sind wir ja verdammt glücklich zu sein. Also
Also
auch in der.
schlechter waren sie für Frauen sehr lange Zeit, ganz bestimmt. Also wenn man jetzt wirklich sehr lange zeitlich zurückgreift, ein paar Jahrtausende. Kommt ja auch in der Bibel vor, die Frau war im Besitz des Mannes, der Mann konnte sich von der Frau trennen, aber die Frau nicht von dem Mann. Da kann man sich ja kaum vorstellen, dass da Ehen besser gewesen sein sollen oder gut gewesen sein sollen. Es mag immer die Ausnahmen gegeben haben, wo tatsächlich so etwas wie Liebe oder Zuneigung oder wenigstens Freundschaft im Spiel war, das schon. Aber so im Großen und Ganzen betrachtet war es, glaube ich, ein Besitzverhältnis, unter dem vor allem die Frauen gelitten hatten. Die Ehe ist eine Erfindung des Patriarchats. Jesus hat versucht, das ein bisschen zu ändern, aber es hat ja erstmal niemand auf ihn gehört.
Darüber reden wir gleich noch, aber ich gehe mal nicht ganz so weit zurück, sondern betrachte die Ehen unserer Eltern. Da möchte ich sagen, war auch viel Glück ist immer das große Wort, über das wir noch reden. Aber da war auch viel Gemeinsamkeit, Freundschaft vielleicht im Spiel, Liebe natürlich auch, aber nicht dieser übersteigerte Glücksanspruch, den wir heute haben. Also wir können ja alles frei aussuchen. Den Beruf können wir frei aussuchen, den Partner können wir frei aussuchen. Also müssen wir doch jeden Morgen aus dem Bett springen und glücklich sein. Das ist doch der Fluch unserer Zeit, oder?
Ja, das beschreibe ich in dem Buch ja auch so, dass heute die Eheschließung in den seltensten Fällen ja noch ein Neuanfang ist, sondern man kennt sich schon viele Jahre, man hat schon zusammengelebt, ist oft zusammen in Urlaub gefahren. Also die Hochzeit ist nicht mehr der Zauber des Neuanfangs, sondern es ist eher eine Steigerung des Glücks. Es ist ein Weitergehen, aber nochmal mit neuen Erwartungen, ein Weitergehen auf dem bisherigen Weg. Die Vorstellung, wie kann ich mein Leben optimieren, die hören ja am Traualtar nicht auf. Sie können ja mal schauen, wie sich Ehepaare auch auf Facebook inszenieren. das hat schon sehr viel mit Glücksoptimierung zu tun. Und in allem, wo wir versuchen, uns zu optimieren, wo wir immer nur das Beste haben wollen, sind wir natürlich sehr angreifbar. Nur es nützt ja nichts zu sagen, ihr habt zu hohe Erwartungen, ja, schraubt bitte eure Erwartungen runter. Das wird, glaube ich, nicht dazu führen, dass Paare glücklicher sind oder es länger miteinander aushalten.
Ja, aber vielleicht ist das doch ein Anfang, die Erwartungen mal in den Blick zu nehmen. Sie schreiben viel in Ihrem Buch von Gelassenheit. Vielleicht nicht Erwartungen zurückschrauben, aber ein bisschen gelassener gegenüber diesen Glückserwartungen zu sein, die uns ja in Werbung und auch auf Facebook sein. Da werden ja immer nur die Schönen. Also wenn man Kinderfotos sieht auf Facebook, sind das immer nur lachende, strahlende Kinder. Das größte Glück, das es gibt. Aber es wird nie ein Kind, das schreit, mit vollgekackten Windeln gezeigt oder sowas.
Würde ich ja auch nicht reinstellen, schon aus Rücksicht auf die Kinder. Aber ja, klar, ich plädiere immer für Gelassenheit. Man verspricht sich bei einer kirchlichen Hochzeit in guten wie in schlechten Tagen. Da ist sehr viel Weisheit drin. Ich habe letztens noch einen Satz gehört, den ich eigentlich in seiner Schlichtheit sehr intelligent fand. Da wurde jemand nach dem Geheimnis einer guten Ehe befragt und der sagt, ja, sich einfach nicht trennen. Ja, das klingt ein bisschen nach mieser Durchhalteparole, aber wenn ich drüber nachdenke, ist ja doch etwas Wahres dran. Zumindest heißt es, sich nicht bei jeder Kleinigkeit trennen und sich nicht permanent fragen, bin ich jetzt super optimal, glücklich, ist das noch der absolute Mr. Right? Das meine ich mit Gelassenheit, ja, dass diese permanente Selbstbefragung und Selbstoptimierung vielleicht auch mal etwas Pause haben sollte.
Das ist einer meiner Lieblingssätze in Ihrem Buch. Ehe ist, wenn man trotz schwieriger Situationen nicht abhaut. Ist das die Kunst der Ehe, ist dort weiter zu versuchen, wo die anderen aufhören, die Segel schlagen?
Naja, also das wäre mir jetzt auch, das stimmt schon, das kommt im Buch vor. Aber mein Buch ist ja kein Ratgeber, sondern es ist ja eher ein Hin und Her wenden. Und wenn es einfach nur wäre, dass man zusammenbleibt, dass man nicht abhaut, dass man durchhält, das ist auch zu wenig. Also Liebe glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Also Liebe spielt ja auch eine Rolle. Aber es ist natürlich nicht immer nur diese romantische Liebe, die auf das absolute Glückgefühl, auf den ständigen Kick setzt, sondern Liebe enthält ja auch etwas von dieser Gelassenheit. Auch manchmal vielleicht den Mund zu halten und nicht immer eins draufsetzen zu wollen.
Mit dem Glück ist das so eine Sache, denn Unglück gilt in diesem Zusammenhang, das erläutern Sie auch sehr schön in Ihrem Buch, Unglück gilt als Schuld, die wir nicht so einfach loswerden können, weil wir sie nicht mehr zum Beispiel früher beichten können. Ist dieses Glücksbild, das wir haben, nicht viel unbarmherziger und herzloser als all das, was die katholische Ehe- und Sexualmoral predigt?
Naja, also die katholische Ehe- und Sexualmoral ist hart, aber ich stelle es in dem Buch ja auch dar, sozusagen diese weltliche Sicht der Ehe ist auch hart, denn in dem Moment, in dem die Ehe nicht gut geht, in dem man sich trennt, da gibt es eigentlich nicht sehr viel Verständnis dafür, wenn Menschen darum trauern, sondern es ist eher das Leitbild, ach komm, dann Scheidung passiert jedem Mal, dann fängst du wieder neu an. Schauen Sie sich aber dann Biografien an, dann stellen Sie fest, dass mindestens einer immer etwas mehr leidet als der andere und dass es längst nicht jedem gelingt, nochmal einen Neuanfang zu starten, nochmal eine neue Beziehung einzugehen, in der man dann auch glücklich ist. Also ich glaube, dass über die Trauer nach einer Trennung, nach einer Scheidung nicht hinreichend gesprochen wird. Man spricht schon mal über Scheidungskinder, das ist klar, aber über die Erwachsenen eigentlich nicht. Und wenn Sie dann mit Betroffenen reden, dann stellen Sie ja fest, dass eine lange gemeinsame Zeit, gemeinsame Jahre, dass die sich nicht so einfach wegwischen lassen mit einem Scheidungspapier. Es bleibt, glaube ich, ein Rest Unauflöslichkeit. Und mit einer solchen Trauer, da geht die Gesellschaft, da gehen auch wir Medien eher unbarmherzig um, indem wir eben sagen, na ja, du suchst ja aus dem Lifestyle-Katalog halt was Neues aus.
Warum ist das so?
Ich glaube, weil wir das Gefühl haben, alles in der Hand zu haben. Das sehen Sie ja bei der Partnersuche. Wenn es eben dann nicht klappt, dann bekomme ich signalisiert, na ja, da hast du eben nicht richtig gesucht, hast nicht die optimale Trefferquote da gewählt oder hast nicht ausreichend Beziehungsarbeit, das ist auch so ein Wort, das ich liebe, hast nicht ausreichend Beziehungsarbeit geleistet. Wir bekommen schon zurückgespiegelt, dass wir alles selbst in der Hand haben. Aber Liebe, Partnerschaft, die haben wir ja nicht alleine in der Hand. Ich will jetzt nicht sagen, es ist immer die Gesellschaft schuld oder es sind immer die Umstände schuld, das stimmt auch nicht. Aber zu glauben, dass man das alleine bestimmen kann, das empfinde ich oft als sehr hart.
Zum Glück haben wir alles selbst in der Hand. Das Wort Glück kommt aber im Neuen Testament gar nicht vor.
Nein, das Wort Glück kommt in den Religionen überhaupt eher selten vor. Es geht eher um Gottgefälligkeit, um Gehorsam auch häufig. Aber Glück ist, um heutige Ehen zu verstehen, natürlich das Schlüsselwort.
Warum ist das denn so? Dieser Glücksanspruch, der existiert dann nicht.
Naja, wenn Sie sich anschauen, wie Jesus an den wenigen Stellen, an denen er über die Ehe spricht, diese Ehe skizziert hat, nämlich es sind zwei gleichberechtigte Menschen, die sich freiwillig füreinander entschieden haben, die ein Fleisch werden, die zusammenbleiben und die aneinander wachsen, so würde ich das jetzt mal ins Heutige übersetzt sagen, dann benutzt er zwar nicht das Wort Glück, aber da würde ich doch sagen, das deckt sich mit unseren heutigen Glücksvorstellungen. Also, dass es freiwillig ist, dass es auf Gegenseitigkeit beruht und dass man eben auch aneinander wächst, dass man einkalkuliert, der andere wird sich verändern, ich werde verändern. Das würde ich sagen, das war schon eine sehr weitsichtige Sicht der Ehe, ohne dass das Wort Glück fällt. Ich sage mal, im katholischen Kontext hat das Wort Glück ja auch eher einen negativen Beigeschmack. Ja? Es gilt eher als wechselhaft, als sehr störanfällig, als eher weltlich, als religiös. Und das ist ja genau der Knackpunkt. Aber in unserer heutigen Welt ist eben Glück ganz, ganz großes Versprechen. Das sehen Sie ja, Manfred Lütz hat nun gerade ein Glücksbuch vom Markt geworfen, wo er von Glücksratgebern abrät. Aber de facto ist es ja so, man hat schon 99 Glücksratgeber gelesen und kauft dann auch noch den 100.
Und zur glücklichen Ehe gehört natürlich die Liebe. Wir haben darüber gesprochen, das war nicht immer so. Zur glücklichen Ehe gehört auch ein erfülltes Sexualleben. Da gibt es mindestens genauso viel Ratgeber, wie das hinzukriegen ist. Das war auch nicht immer so. Sie haben gerade Madame Bovary zitiert. Es gab Zeiten, da fand die Sexualität in der Ehe nur statt, um Nachfahren zu zeugen. Aber die erfüllte Sexualität, die fand da immer außerhalb der Ehe statt.
Ja, auch da gab es natürlich nochmal einen großen Unterschied zwischen dem Männer- und dem Frauenbild. Also Männern wurde ja immer ein gewisses Begehren unterstellt. Und die Ehe war natürlich auch der Versuch, das männliche Begehren zu kanalisieren. Dass Frauen auch Lust empfinden und Bedürfnis nach Sexualität haben, das kam ja jahrtausende lang überhaupt nicht mal im Denken vor. Da kann man schon sagen, da hat natürlich die sexuelle Befreiung, die Frauenbewegung in den 60er Jahren eine Menge Veränderung gebracht und dann natürlich auch eine Menge Erschütterung.
Und eine Menge Ansprüche, die da an uns herangetragen werden. Also wir müssen eigentlich, wenn wir glücklich verheiratet sind, mindestens einmal die Woche uns mit den Zähnen die Kleider vom Leib beißen. Bis ins hohe Alter müssen wir heute stürmisch sein, verwegen, ein geiles Leben führen. Wieder eine Falle, die uns die moderne Ehe stellt.
Ja, die heile und die geile Welt.
Wie kommen wir da raus aus dieser Falle?
Ob man da unbedingt rauskommen muss, weiß ich gar nicht. Ich habe ja versucht, nicht immer alles moralisch zu bewerten. Ich fand es eben nur auffallend. Ja, wenn Sie eingeben bei Google Sex in der Ehe, dann wird sofort ergänzt, wie oft. Ja, auch da, also dieser Gedanke der Optimierung, auch letztlich eine Suche nach Autoritäten. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben einerseits eben die alten Autoritäten abgeschafft. Gerade die Kirche spielt nun, was das Leben in den Betten anbetrifft, nicht mehr die allergrößte Rolle als Autorität. Und trotzdem ist da eine Suche da, ob das jetzt Sexualtherapeuten oder wer auch immer sein soll, dass einem denn jemand sagt, wie es denn geht und wie oft und in welcher Position und so weiter. Das ist ganz klar erkennbar. Und da haben Sie das ähnliche Phänomen wie auch beim Glück in anderer Hinsicht. Es wird Ihnen ein Ideal gespiegelt, von dem Sie dann doch wieder denken könnten, na, wann erreiche ich das denn mal? Aber es sind eher eben diffuse Autoritäten, die ihnen signalisieren, wie es denn optimal zu sein hat.
Weil keiner weiß, wie es optimal ist, weil genau, die Liebe und die Sexualität lassen sich nicht.
Weil keiner weiß, wie es geht. Die Kirche hat es aber ja, muss man sagen, auch nicht gewusst und immer behauptet, weil keiner weiß, wie es geht. Deshalb ist mein Buch auch dezidiert eben kein Ratgeber. Ich weiß ja auch nicht, wie es geht, aber ich glaube, es lohnt sich eben manchmal, sich die Realität etwas genauer anzuschauen und zu fragen, wie ist es denn? Ja, warum heiraten Menschen? Welche Erwartungen haben sie? Ja, ohne dass das immer gleich in einen Tipp gedreht werden müsste oder in eine Warnung.
Bis hierhin vielen Dank, Christiane Florin. Die Ehe, ein riskantes Sakrament, so heißt Ihr Buch. Kein Ratgeberbuch, kein Besinnungsbuch, kein einfaches, aber ein ehrliches Buch über die Ehe, denn einfache Antworten kann jeder, aber die Ehe ist heutzutage nicht einfach. Und gleich nach den Domradio-Nachrichten reden wir mit der Autorin über das Sakrament der Ehe, ob uns das noch heute etwas zu sagen hat. Frau Florin schreibt in ihrem Buch: Im Gedanken der Unauflöslichkeit der Ehe steckt so etwas wie Weisheit. Ich bin gespannt zu hören, wie sie das meint.